George Russell und Charles Leclerc stehen 2026 an einem Punkt, an dem ihre Karrieren neu bewertet werden. Beide Piloten gelten seit Jahren als kommende Weltmeister. Beide wurden schon sehr früh von großen Teams mit aufgebaut. Beide haben starke Teamkollegen geschlagen, Rennen gewonnen und Pole Positions geholt.
Ja, und trotzdem wirkt diese Saison so ein bisschen, als ob sie beiden sehr gefährlich werden könnte, weil im eigenen Team jeweils gerade jemand anderes die bessere Geschichte schreibt. Deswegen schauen wir in diesem Video mal darauf, ob Charles Leclerc und George Russell das Zeug aus unserer Sicht haben, Weltmeister zu werden und was wir den beiden generell so zutrauen.
Ja, George Russell, der sitzt bei Mercedes endlich wieder in einem Auto, das um die WM mitfahren kann, ja. Aber er führt die WM nicht an, das ist sein Problem, sondern ausgerechnet sein Teamkollege Kimi Antonelli. Charles Leclerc hingegen, der fährt für ein Ferrari-Team, das nach den aktuellen Upgrades, jetzt auch wieder vorne mit angreifen kann. Allerdings war es ausgerechnet auch da der Teamkollege, nämlich Lewis Hamilton, der in Barcelona gewonnen hat. Und Charles Leclerc indes hat zwei Nullnummern geschrieben, in Monaco zum einen und jetzt in Barcelona eben auch wieder ein schweres Wochenende für ihn. Ja, gucken wir doch mal kurz auf die Karrieren der beiden. George Russell hat nämlich seit 2017 schon mit Mercedes getechtelmechtelt. Er ist da fest im Programm drin. Ja. Mercedes holte ihn dann nach starken Nachwuchsjahren. Er hat die GP3 gewonnen, die Formel 2 gewonnen und 2019 wurde er dann erstmal in den Williams gesetzt. Das war relativ hart, weil der Williams damals ziemlich das schlechteste Auto war. Für George Russell war es trotzdem natürlich eine klare Prüfung. In einem Auto wie diesem kann man nur glänzen, wenn man den Teamkollegen schlägt, oder?
Ja, und der hieß Robert Kubica. Robert Kubica hatte damals in Hockenheim zwar einen recht glücklichen Williams-Punkt geholt, aber wenn man die ganze Saison mal als Maßstab nimmt, da war Russell tatsächlich deutlich stärker, vor allem in der Qualifikation. Und danach kamen dann einige Jahre gegen Nicolas Latifi, ja, Go-Tifi, wir kennen ihn noch.
Go-Tifi.
Ja. Ja, und da war Russell aber auch eigentlich fast immer vorne. Ne? Williams war aber weiterhin so ein Hinterbänkler-Team. Für regelmäßige Punkte war Williams auch zu langsam. Und der Russell hat zwar intern dominiert und hat da die Chancen dann auch genutzt, aber mehr war dann erstmal nicht. Und 2020 kam dann zack hier, Hamilton fiel aus. Und wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt, und Russell konnte dann unverhoffterweise in den Mercedes reinspringen und war direkt schnell, war ganz wichtig. Er hat direkt um die Pole gekämpft, hat im Rennen auch vieles kontrolliert und hat dann am Ende den Sieg durch Mercedes-Chaos beim Boxenstopp verloren und dann später durch den Reifenschaden. Aber war natürlich eine ganz klare Duftmarke, die er da gesetzt hat. Wenn man ihn in ein Top-Auto setzt, dann braucht er keine lange Eingewöhnung. Und das hat er direkt bestätigt dann 2021 in Spa, als er den Williams im Regen in die erste Startreihe stellte. Und das Rennen, das hat ja dann nicht lange gedauert, wenn man von Rennen sprechen kann. Das war schon auch legendär und da war er auch sehr emotional. Also da hat es dann nicht nur aus dem Himmel geregnet, sondern auch aus Russells Augen ein paar
Da hat jemand ganz viele Zwiebeln geschnitten. Ja, ja, kennen wir. Ja, 2022 bekam George Russell dann verdient den Stammplatz neben Lewis Hamilton, ja, bei Mercedes. Hamilton natürlich absolute Legende, siebenfacher Weltmeister zu diesem Zeitpunkt schon. Allerdings begann da das neue Reglement, ja, das war die Zeit der Ground-Effect-Autos, die kamen wieder und Mercedes hatte ein mindestens kompliziertes Auto auf die Beine gestellt. Zunächst gab es eine ganze Menge Porpoising, dann Balanceprobleme, ein sehr, sehr schmales kleines Arbeitsfenster und insgesamt war das Mercedes-Team in diesem Jahr oder in diesen Jahren, muss man ja sagen, kein WM-Kandidat. Ja. George Russell hat trotzdem ein Rennen gewonnen, in Brasilien nämlich, und hat Lewis Hamilton in der Fahrerwertung schon geschlagen, 2022. Im nächsten Jahr ging das Duell dann zwar knapp an Hamilton, ja, immerhin. 2024 war es dann eng zwischen den beiden. Russell blieb stark im Qualifying, gewann einige Rennen, aber Mercedes war immer noch kein Titelteam über eine ganze Saison hinweg gesehen. Und jetzt wird es ganz spannend, denn 2025 hat sich seine Rolle geändert. Lewis Hamilton wechselte bekanntermaßen zu Ferrari. Kimi Antonelli wurde befördert als Rookie und George Russell war dann endlich in der Rolle, in der er sich eigentlich wahrscheinlich selbst immer gewähnt hat, als Teamleader bei einem Top-Team, ja, bei Mercedes. Und diese Rolle hat er überzeugend ausgeführt. gefüllt im letzten Jahr, das muss man schon klar sagen. Er hat Antonelli deutlich geschlagen, er holte Siege, er hatte sehr, sehr konstant Punkte gesammelt und wurde am Ende WM-Vierter, in einem Auto, das auch nicht über die ganze Saison hinweg WM-tauglich war. McLaren war super stark, Red Bull hat er dann brutal aufgeholt, ihr erinnert euch sicher noch, 2026 jetzt hätte der nächste Schritt kommen müssen. Ja, wieder komplett Umbruch, ja, neues Reglement und alles. Und jetzt hat Mercedes ein sehr starkes Auto gebaut. Das ist grundsätzlich sehr gut für George Russell. Und er hat natürlich die Erfahrung, der Titelkampf ist offen. So war jedenfalls die Ausgangssituation vor der Saison. Mittlerweile ist Kimi Antonelli aber in die Rolle des heißesten Titelanwärters gefahren. Und George Russell hat damit so seine Probleme, das kann ihm nicht recht sein.
Nee, und jetzt nach dem letzten Rennen in Barcelona führt Antonelli weiter in der WM, obwohl er ja den Ausfall hatte. Russell liegt schon sehr, sehr deutlich zurück inzwischen, ist auch nicht mal mehr Zweiter, da ist jetzt Hamilton, sondern auf Platz 3. Und man kann ihm, komplett fehlenden Speed kann man ihm zumindest nicht vorwerfen. Barcelona war im Großen und Ganzen auch nicht schlecht. Pole Position, ein starkes Rennen gefahren, Platz 2 hinter Hamilton. Aber trotzdem, in der Race Pace war dann Antonelli schneller und hat ihn dann sehr, sehr unter Druck gesetzt. Ähnlich eigentlich wie in fast allen Rennen. Also da muss er sich schon dahinter fragen. Denn der ist dann einfach vorne, rechts, hinten irgendwie, wird die ganze Zeit gekämpft. Und deswegen hängt über seiner Saison, also über George Russells Saison, so ein schwieriger Unterton. Er hat aber auch Pech gehabt, zum Beispiel in Kanada, Batterieproblem gehabt, Auto ausgefallen. Dann vor allem zu Saisonbeginn dann auch unglückliche Rennverläufe, die ihm da so ein bisschen dann auch aus der Bahn geschmissen haben. Safety-Car-Situationen, die nicht so richtig ihm in die Karten gespielt haben. Strafen, verlorene Chancen. Und im Titelkampf zählt dann halt, wie schnell ein Fahrer daraus wieder Resultate macht. Und kommt dann so ein bisschen die Kritik von Ex-Formel-1-Fahrer Ricardo Patrese mit rein. Der hat nämlich Russell vorgeworfen, nicht wie ein richtiger Champion aufzutreten. Also es sind schon ziemlich harte Worte, die da gefallen sind. Und da ging es um Aussagen über die Strecken wie Miami oder Kanada, die Russell nach eigener Aussage dann auch weniger liegen, oder seine Stimmung nach dem Monaco Grand Prix, als er früh in der Saison schon sehr niedergeschlagen klang. Und Patrese meinte dann eben sinngemäß, ein Champion sucht keine Ausreden, der passt sich an. Und bei 24 Rennen und zusätzlichen Sprints kann man sich keine Lieblingsstrecken aussuchen. Das war zumindest das Credo von Ricardo Patrese, der ja seinerseits Italiener auch übrigens ist. Ist ein interessanter Zusatz, den man nicht vergessen darf. Der hat dann natürlich eher die Sympathien wahrscheinlich für Andrea Kimi Antonelli.
Das stimmt wohl, ja. Also im Kern trifft diese Kritik natürlich schon einen wunden Punkt bei George Russell. Der muss natürlich niemandem mehr beweisen, wie schnell er ist. Das wissen wir mittlerweile alle, ja. Die offene Frage bei George Russell, die man sich stellen muss, die ist in dem Fall eine andere, ja. Kann er einen WM-Kampf tragen, kann er einen WM-Kampf ausfechten, wenn der Druck eben steigt, ja, wenn der eigene Teamkollege mehr Momentum hat, ja, kann er das Team mitreißen, kann er sich selbst lang genug entsprechend motivieren, ja. George Russell wirkt manchmal so ein bisschen, als würde er zu viel reden, zu viel erklären, warum etwas irgendwie nicht hingehauen hat, warum es schwierig war. Neben einem 19-Jährigen, der jetzt Rennen am Fließband gewinnt und die WM anführt, wirkt das schon ungünstig, sagen wir mal.
Ja, ist vielleicht auch einfach seine Art, aber es natürlich sieht maximal unglücklich aus, wenn du da so einen Jungspund hast, der dann aber auch wahrscheinlich ein generationenübergreifendes Talent ist. Aber das ist die Ausgangslage auf jeden Fall für Russell. Und bei Charles Leclerc ist die Lage natürlich anders, aber auch relativ unangenehm. Der hat da nämlich nicht einen Rookie oder einen Youngster neben sich, sondern einen absoluten, eine Legende, muss man fast schon sagen, einen sehr erfahrenen Fahrer. Und Charles Leclerc selber ist ja auch kein Neuling. Der ist seit 2016 Teil der Ferrari-Welt, Ferrari Driver Academy erst durchlaufen, GP3-Titel auch wie George Russell, Formel-2-Titel wie George Russell, 2018 dann zu Sauber gekommen, 2019 Ferrari, und seitdem ist er ja als so einer der ganz heißen kommenden Stars gehandelt, also auch Weltmeisterkandidat, also Star kann man ihn mit Fug und Recht schon nennen, ja, er ist ja sehr, sehr beliebt. Und dann natürlich dann noch so ein paar Geschichten dazu, ne? Leclerc als Monegasse, ja, also kommt aus Monaco, war auch eng mit Jules Bianchi verbunden, waren gute Freunde. Der ist ja leider von uns gegangen, und Charles Leclerc hat sich auch schon immer darüber ausgezeichnet, einen brutalen Speed mitzubringen. Also an der Pace, da mangelt es bei ihm auf jeden Fall nicht.
Ja, mentale Stärke ist auch noch so ein großes Thema bei Charles Leclerc. Die hat man ihm immer nachgesagt. Die hat er auch oft genug bewiesen an den Tag gelegt. Auch die wird jetzt sehr gefragt sein, auf jeden Fall. Aber lass uns noch mal ein bisschen zurückschauen. 2019, hast du es gesagt, ist er dann bei Ferrari eingestiegen. Neben auch einer Legende, ja, Sebastian Vettel, war zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch schon viermaliger Weltmeister und hatte das Ferrari-Schiff fest im Griff. Ja. Also er war der Fahrer, der den nächsten Titel nach Maranello holen sollte. 2017, 2018 war er relativ nah dran, da sah es eigentlich ganz gut aus und 2019 sollte dann der nächste Versuch folgen. Aber dieser Charles Leclerc, der hat wenige Monate gebraucht, um diese grundgegebene Ordnung da deutlich anzugreifen und auch wirklich zu verändern. Ja. In Bahrain hätte er 2019 schon sein erstes Rennen gewinnen können. Ja, da gab es, glaube ich, ein Motorproblem damals, das hat nicht hingehauen. Später hat er aber gewonnen in Spa und in Monza. Sehr, sehr emotionale Woche war das. Ja. Zwei Rennen, ein Doubleheader innerhalb von einer Woche. Da ging es hoch her auf jeden Fall. Und Charles Leclerc hat tatsächlich schon im ersten Jahr 2019 Sebastian Vettel nach Punkten geschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. 2020 dann noch klarer und gerade 2020 war beeindruckend, weil der Ferrari da kein gutes Auto hatte, das war eigentlich schwach und ausgerechnet Vettel mit all seiner Erfahrung kam da deutlich schlechter zurecht als der junge Leclerc.
Tja, und war dann auch weg und dann kam Carlos Sainz und der war zwar kein Weltmeister, aber hat vielleicht auch viele überrascht damals, weil mit seiner Konstanz, ja, sauberen Fahrweise und der ist ja so ein bisschen, Dave sagt es auch immer wieder, so ein bisschen so ein Professor, so ein bisschen an Prost erinnert auch. Und 2021 hat Sainz Leclerc dann auch sogar knapp nach Punkten geschlagen. Leclerc war zwar oft schneller, aber Carlos Sainz hat einfach insgesamt einen solideren Job gemacht, hat Punkte gesammelt, einfach beständig und 2022 wiederum hat Leclerc das Duell dann deutlich gedreht, ja, zu seinen Gunsten. Ferrari hatte mit dem damals F175 zu Saisonbeginn ein Auto mit durchaus WM-Pace. Ja. Leclerc hat, wir können uns da auch noch gut erinnern, in Bahrain und Australien gewonnen, hat Pole Positions geholt, hat die WM auch damals schnell recht dominant angeführt. Und dann zerfiel es irgendwie. Es gab Strategiefehler. Der Ferrari war nicht so richtig in der Zuverlässigkeit auf der Höhe der Zeit und ist dann auch nicht so weiterentwickelt worden, dass er dann dominant geblieben ist. Also dann hat Red Bull sozusagen da am ganz großen Rad gedreht und dann war Max Verstappen plötzlich der Uneinholbare. Ja, und auch Charles Leclerc selber hat einige Fehler gemacht. Konnte man dann auch oftmals daraufhin zurückführen, dass der Ferrari auch ein sehr kleines Arbeitsfenster hatte und auch Sainz hat sich da, vor allem in der Quali, haben die sich öfters mal gedreht, Pirouetten gedreht, ja. Aber es hat einfach alles insgesamt zu viele Punkte gekostet. In der Saison Imola war schmerzhaft, Frankreich auch. Leclerc ist dann am Ende zwar Vize-Weltmeister geworden, aber der Kampf gegen Max Verstappen, der war lange vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi entschieden und im Endeffekt war er dann zwar von der Endplatzierung, ja, Vize-Weltmeister klingt erstmal grandios, ist auch ein super, super Erfolg, aber er war dann einfach so weit weg, dass er eigentlich nie so richtig im WM-Kampf war, außer eben jetzt in den ersten Rennen dann, war schon bitter.
Das war bitter, ja. Und für die Bewertung ist das natürlich jetzt wichtig, denn Charles Leclerc hatte zumindest phasenweise im Jahr 2022 dann WM-taugliches Material unterm Hintern, ja. Ferrari war damals schnell, aber fehleranfällig. Red Bull entwickelte dann sehr stabil und nahezu fehlerfrei, ja. Ferrari hat dann viele Punkte, Siege und Podien verloren, eben durch, ja, auch Fahrfehler, nicht nur, aber auch Fahrfehler, die beiden Piloten, ja, du hast es auch schon gesagt, auch bei Sainz war es so, wollten manchmal gefühlt ein bisschen zu viel, ja, wollten mehr rausholen, als dann im Auto drin war oder haben dieses super schmale Arbeitsfenster eben oft genug nicht getroffen. Das hat dann letztendlich wirklich einen Titelshot gekostet. Charles Leclerc war oft brillant in dieser Zeit, aber in den entscheidenden Momenten dann nicht sauber genug. Ja, so viel muss man da festhalten. 2023 und 2024 waren auch so Jahre, da hatte Charles Leclerc große Tage. Ja, hat hier und da mal gewonnen, Pole Positions geholt, Monaco, Monza. Sehr oft hat er sich sehr stark qualifiziert. Das ist ja nach wie vor seine große Stärke. Ja. Aber ein Auto, mit dem man hätte Weltmeister werden können, ernsthaft betrachtet, das hat er in all den Jahren dann nicht mehr.
Zumindest nicht über eine Saison. Ne? Ja. Also da fahre ich, erinnere mich noch 24 am Ende. Die haben ja fast das alles gut, irgendwie ja. gewonnen. Das war richtig klasse. Und da hat man auch gedacht, dass 25 dann so richtig abgeht. Und dann haben sie vieles auf links gedreht. Und es hat dann 25 gar nicht so richtig funktioniert, wie bei Leclerc.
Ich glaube, im Nachhinein war es trotzdem gut und richtig, weil wir sehen genau diese Entwicklung, ja, die sie 25 gemacht haben, die zahlt sie jetzt aus, ne?
Das kann sehr gut sein. Mhm. Aber 2025 haben sie auch nicht beim Auto nur einfach was Neues probiert, sondern da kam dann auch ein neuer Fahrer für Carlos Sainz dann als Nachfolger. Und das war natürlich niemand Geringeres als Lewis Hamilton. Und da gab es auch nicht wenige, die haben auch sofort maximalen Druck auf Leclerc erwartet. Und dann ist aber wirklich tatsächlich zuerst mal das Gegenteil passiert. Leclerc hat Hamilton klar geschlagen im vergangenen Jahr. Er kannte auf der einen Seite Ferrari viel besser, hat das Auto schneller verstanden und war vor allem in der Qualifikation stärker als Hamilton. Hamilton hat da viel Zeit gebraucht, um sich an das neue Bremsgefühl zu gewöhnen, die Arbeitsweise, auch die Kommunikation. Ja, also wir erinnern uns da unter anderem dann an seinen Renningenieur, Adami, der nicht so ganz mit ihm harmoniert hat, anders als Carlos Sainz jetzt. Also das waren schon andere Welten, die Arbeitsweisen generell, also auch das Setup-Fenster bei Ferrari, also ganz, ganz viele Dinge, an die er sich gewöhnen musste. Und Leclerc, der wirkte auf jeden Fall letzte Saison auch so wie der Fahrer, der einerseits zu Ferrari gehört und dem Ferrari auch tatsächlich ein Stück weit gehört. Das ist ja auch eine ganz, ganz enge Verbindung, wie ihr jetzt schon raushören konntet, falls ihr es nicht schon gewusst habt.
Ja, aber diese Wahrnehmung, die kippt jetzt gerade so ein bisschen in diesem Jahr. Lewis Hamilton hat sich eingelebt, Ferrari hat stark am Auto gearbeitet, ja, und nicht zuletzt auch an Bereichen, die Lewis Hamilton wichtig waren, die Bremsen zum Beispiel, dazu haben wir eine schöne Folge gemacht. Sebastian, darfst du gerne nochmal verlinken hier. Insgesamt kann man schon sagen, das Paket passt jetzt besser zu Lewis Hamilton. Der reitet ein bisschen auf einer Erfolgswelle, ja. Mehrere zweite Plätze hintereinander. In Barcelona hat er dann jetzt gewonnen. In Monaco davor war er eben zum Beispiel Zweiter. Und Barcelona gilt ja, das wiederhole ich auch sehr gerne immer wieder, als Strecke, wo man sehr wenig verbergen kann. Ja, wenn ein Auto Schwächen hat, werden die da gnadenlos offenbart. Ja, die Strecke hat schnelle Kurven, die Reifenbelastung ist enorm. Es braucht Balance, es braucht sehr gute Aerodynamik. Es braucht aber auch Traktion, Motoren, Power, all sowas. Und wenn Ferrari dort konkurrenzfähig ist, und das waren sie definitiv, ja, dann ist das auf jeden Fall ein echtes Signal.
Ja, und da könnte sich Charles Leclerc natürlich jetzt erstmal freuen, aber es birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil Hamilton hat jetzt genau diesen Moment genutzt, ist voll da, hat sich ans Team gewöhnt, an die Abläufe, kommt mit dem Auto zurecht und hat jetzt natürlich Blut geleckt, und Leclerc hatte jetzt ausgerechnet in dieser Phase zwei harte Wochenenden in Folge, gerade auch genau nachdem er seinen Vertrag deutlich vorzeitig auch verlängert hat und jetzt sehr, sehr weit bis in die 2030er Jahre unterschrieben hat. Und wir hatten den Crash in Monaco, den er sich selber zuzuschreiben hatte. Dann in Barcelona der Fehler im Qualifying, nur Startplatz 10, dann später Ausfall mit Power-Steering-Problem. Da konnte er dann nichts dafür, aber es ist halt alles zusammengekommen. Der Fehler, wie gesagt, im Qualifying, der lag bei ihm. Aber Leclerc wusste auch, dass das Auto selber schon gut genug war und dass er halt liefern musste. Und er hat es irgendwie nicht zusammengebracht. Und kann er natürlich jetzt in den nächsten Wochenenden locker wieder reinbringen. Aber das ist schon ein Belastungstest für ihn.
Muss er auch, ja, ja, auf jeden Fall. Da liegt nämlich auch das aktuelle Problem von Charles Leclerc. Er war über viele, viele Jahre der Fahrer, der da in einer Runde oder mit einer guten Runde vieles retten konnte, vieles kaschieren konnte. In schwächeren Ferrari-Jahren war das dann auch seine größte Stärke, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn das Auto eigentlich gut genug für Platz 4, 5, 6 irgendwie war, war das manchmal trotzdem in die erste Startreihe gestellt. Und in einem siegfähigen Auto, wie er das jetzt hat, verändert sich die Aufgabe aber. Ja, dann muss man nicht jedes Wochenende irgendwie versuchen, Wunder zu erzwingen, nur um mal positive Schlagzeilen irgendwie hervorzubringen. Ja, man muss das Auto sauber in Position bringen, da wo es hingehört, und dann diese gute Ausgangsposition auch gnadenlos und sehr konsequent nutzen und am Sonntag dann natürlich möglichst viele Punkte ummünzen, ne?
Ja, und grundsätzlich hat Charles Leclerc das ja auch in den vergangenen Saisons gezeigt, dass er das auch kann. Aber Lewis Hamilton ist halt genau darin einfach extrem stark und wie kaum ein Zweiter, ja. Vielleicht reden wir da noch so von ein paar Kameraden wie Fernando Alonso und Max Verstappen, die das auf dem Level machen können. Aber Charles Leclerc hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er immer so ein paar Schlenkern drin hat. Und Charles Leclerc weiß auch, dass, anders, Lewis Hamilton weiß, wann das letzte Quäntchen Aggressivität dann nötig ist, wenn man richtig angreifen muss und wann man lieber so eine kontrollierte Runde einlegt. Also der hat einfach diesen Rhythmus im Blut, ja, sozusagen. Und das ist dann in vielen Situationen auch wichtiger als oder wertvoller als unnötiges Risiko einzugehen. Jemand, der vielleicht auch unterschätzt wird für genau diese Fähigkeit, ist zum Beispiel auch ein Lando Norris, weil der auch öfters mal lieber zurücksteckt. Aber das möglicherweise hat ihm ja auch genau letztes Jahr dann den WM-Titel beschert. Und wie gesagt, Leclerc, der kann es eigentlich auch, aber der hat so ein bisschen vielleicht einen stärkeren Reflex auf maximalen Angriff. Und wenn dann der Druck dazu kommt, dann ist er schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal dann, ich will jetzt nicht sagen eingebrochen, aber halt dann schon aus der Fasson geraten. Und schauen wir mal, ob er das jetzt über dem standhalten kann, wenn ein Lewis Hamilton in Topform jetzt wirklich sich befindet in den nächsten Wochen richtig abliefert. Vieles deutet darauf hin. Und dann wird es natürlich sehr, sehr gefährlich. Und dann reicht natürlich auch ein kleiner Moment aus. Und dann wird aus der möglichen ersten Startreihe dann Wochenende voller Schadensbegrenzung, wie wir es halt leider aus Sicht von Charles Leclerc in Barcelona erlebt haben. Da wäre viel, viel mehr drin gewesen.
So ist es, ja. Lass uns mal kurz zusammenfassen, ja. George Russell und Charles Leclerc sind gerade in einer schwierigen Position. Die beiden verlieren gerade mehr als nur Punkte im WM-Kampf, ja. George Russell sollte eigentlich der Mercedes-Fahrer sein, der jetzt die neue Ära anführt, nachdem Lewis Hamilton das Team verlassen hat. Stattdessen schaut jetzt alle Formel-1-Welt auf Kimi Antonelli. Bei Leclerc ist es ähnlich. Der sollte der Ferrari-Fahrer sein, der eigentlich Lewis Hamiltons Ankunft da übersteht und beweist, dass ja Ferrari weiterhin sportlich um ihn herum funktioniert, ja, um Charles Leclerc. Ne? Stattdessen hat Lewis Hamilton jetzt den ersten großen Ferrari-Sieg seiner ganzen Weile geholt und Charles Leclerc steht nach zwei Nullnummern erstmal ein bisschen wie ein begossener Pudel da.
Ja, aber natürlich darf man weder Leclerc noch Russell abschreiben. Russell hatte vor der Saison 2006 kaum echtes WM-Material. Also
26
maximal
meinst du?
Was habe ich jetzt gesagt?
2006.
2006, ja, okay.
Länger,
ich meine natürlich 2026, ja, sorry. Ja, 25 kann man jetzt diskutieren, aber da war natürlich auch Mercedes dann schon ein gutes Stück weg von den absoluten Top-Teams, namentlich Red Bull und McLaren. Aber es gab da so einige Rennen, da hat er glänzen können. Trotzdem, dieses Jahr ist es soweit und Williams war natürlich auch völlig unter ferner Liefen. Und er war dann nominell natürlich ab 2022 bei einem Top-Team in Gestalt von Mercedes, aber da hat es dann halt auch wirklich nicht funktioniert, weil das Auto einfach nicht hergegeben hat. Und 2026 ist jetzt eben seine erste echte Chance. Alle haben damit gerechnet. Die Buchmacher, die haben ja auch alle drauf gesetzt sozusagen. Also die Quoten für George Russell, die waren sehr, sehr gut. Dementsprechend hätte man mit dem Anfang der Saison auch nicht wirklich was gewinnen können oder nur sehr, sehr wenig, wenn der Weltmeister geworden wäre. Und jetzt glaube ich inzwischen sind die Quoten da schon ein bisschen anders. Ja, also Barcelona war jetzt so ein Ding, ist am Ende für ihn ganz gut gelaufen, natürlich auch mit viel, viel Glück, ja, und auch dem Pech von Antonelli, aber er braucht jetzt auf jeden Fall idealerweise eine gute Serie, die ihm auch wieder Selbstbewusstsein gibt, wobei er mental aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark ist, aber er braucht jetzt gute Samstage mit guten Quali-Ergebnissen, natürlich idealerweise dann immer vor Andrea Kim Antonelli und natürlich dann vor allem, und das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, Rennen, wo er auch die Pace vorgeben kann und diktiert und nicht die ganze Zeit sich gegen Antonelli verteidigen muss, weil das war jetzt eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen die komplette Saison der Fall. Und das war, wenn wir uns zurückerinnern, tatsächlich auch so, als er noch in einem Team mit Lewis Hamilton war. Da war es dann im Rennen immer ein bisschen problematisch und Lewis Hamilton hat tendenziell in der Mehrzahl der Rennen aufholen können, auch wenn George Russell ihn in den Qualis sehr, sehr dominant geschlagen hat. George Russell eben auch ein sehr, sehr guter Qualifikationsfahrer, eben auch wie Charles Leclerc.
Lustig, ne? Die Parallelen sind auf jeden Fall vorhanden.
Durchaus, ja.
Charles Leclerc hatte, wie wir jetzt nochmal evaluiert haben, hier 2022 seine klarste WM-Chance bisher, ja. Aber Ferrari war damals noch nicht ganz auf dem nötigen Niveau, ja. 2026 jetzt könnte definitiv eine neue Chance entstehen, wenn die Upgrades, die sie jetzt gebracht haben und die weiteren, die da sicher noch kommen, dann auch wirklich weiterhin so einschlagen. Ja. Barcelona war dafür schon mal ein starkes Zeichen, aber Charles Leclerc muss jetzt seine Wochenenden zusammenbringen, er darf sich keinen weiteren Rückstand erlauben und er braucht, genau wie George Russell, spannender, saubere Wochenenden, an denen er seinen Teamkollegen, namentlich Lewis Hamilton, dann wirklich auch mal schlägt und zwar lieber öfter als seltener.
Tja, Binsenweisheiten, aber so ist es halt und wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, also beide sind auf jeden Fall schnell genug für Siege, da scheitert es nicht, aber entscheidend ist halt jetzt, ob sie schaffen, einfach das Maximale rauszuholen jetzt aus dem, was sie haben. Und sie haben tatsächlich das, was nahe am Maximum sich befindet. Ja, also auch Ferrari jetzt für Hamilton und Leclerc hat ein Auto hingestellt, dass wenn das sich jetzt bewahrheitet und sieht sehr stark danach aus, dann ist das jetzt ab jetzt zumindest mal ein Auto, das um die WM mitfahren kann. Ob es jetzt zu spät dann in dem Zustand ist und ob die anderen dann vielleicht Upgrades draufpacken, die das nochmal klar in den Schatten stellen, das müssen wir einfach mal abwarten. Ja, aber ne, wenn der andere Fahrer die bessere Geschichte schreibt, dann ist natürlich das alles nur Makulatur.
Tja.
Russell gegen Antonelli, Leclerc gegen Hamilton, also da geht es viel um die künftigen Rollen im Team, das Vertrauen ins Auto und in sich selbst und die Frage, wer im eigenen Team der Fahrer für die großen Momente ist. Und da will man natürlich nicht kürzer treten. Für Russell wäre es natürlich ein fatales Signal gegen den Youngster da alt auszusehen, halt auch in Sachen Leistung. Und für Charles Leclerc, da muss man eigentlich auch erwarten, ne? Seine eigenen Ansprüche sind hoch und der würde gern zumindest mal so gut gegen Hamilton ausschauen, wie Russell es in der Mercedes-Ära getan hat. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie ihr das Ganze seht. Das ist nämlich unsere Meinung, aber eure ist natürlich genauso viel wert und deswegen schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir diskutieren sehr, sehr gerne mit euch. Ihr wisst ja, wir beteiligen uns da immer in der Kommentarsektion, wenn ihr uns da was hinschreibt und dementsprechend freuen wir uns da schon sehr, sehr drauf. Lasst auf jeden Fall auch unbedingt ein Abo da, wenn euch solche Videos gefallen und ein Like, das hilft uns extrem. Und dann sehen wir uns in den Kommentaren oder in einem der nächsten Videos.
Genauso machen wir das. Bis dahin, Freunde.